Ich hatte letztlich noch einen neuen Kunden, mit dem ich mich nach ein paar Wochen wieder getroffen hatte und fragte den, hören Sie mal, was ist denn jetzt so das Erste, was Ihnen so spontan einfällt? Was hat Ihnen so jetzt so gefallen an der Dienstleistung, dass jetzt geblieben sind und überhaupt, wie denken Sie darüber? Ne? Und ich malte mir schon die schönsten professionellen Sachen aus. Und das Erste, was der spontan sagte, war, Herr Müller-Schlösser, ganz ehrlich, dass ich sofort jemanden bei Ihnen erreiche.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von The Message, der Investment Podcast. Heute mit Gast. Kollegen nennen ihn die Private Banking Gourmet-Maus. Wir nennen ihn Jan Müller-Schlösser. Herzlich willkommen.
Hi. Danke.
Schön, dass du da bist. Wir kennen uns, haben wir im Vorgespräch festgestellt, mittlerweile 15 Jahre. Und wir haben alle drei was gemeinsam. Wir haben uns alle bei Citywire kennengelernt.
Stimmt.
Und jetzt sind wir hier. Prima.
Ja, aber für die Leute, die dich, Jan, vielleicht noch nicht kennen, vielleicht kannst du uns kurz abholen und auch die Zuschauer. Woher kommst du? Wer bist du? Was machst du?
Ich bin, glaube ich, einer der letzten fossilen Brennstoff, wollte ich gerade sagen, aber eigentlich im Grunde genommen einer der ewig gestrigen, der die Honorarberatungsfahne immer sehr hoch gehalten hat und letztendlich nie was anderes in meinem Leben gemacht hat als ganz klassisches, ja schon fast Investmentbanking, Honorarberatung. Ich habe, glaube ich, außer zu meiner Ausbildungszeit, habe ich, glaube ich, nie was gegen Provision verkauft. Das ist recht amüsant, weil, glaube ich, die wenigsten dieses Geschäft so kennen, wie ich das kenne. Also ich habe überall, wo ich war, eigentlich immer nur Honorardienstleistungen aufgebaut. Von der Vereinsbank, wo ich mal gelernt habe, im sogenannten PIT hieß das damals, privates Investorenteam. Da durften wir Kunden betreuen, die ein Vermögen hatten ab 1,5 Millionen Mark damals noch aufwärts.
Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du schon so lange im Geschäft bist.
Ja, genau. Dann bin ich zu Bernecker gegangen, haben wir eine interaktive Vermögensberatung aufgebaut, die sich Stockart nannte. Da hatten wir ein ganz witziges Preismodell, nämlich 5 Euro pro Börsentag. Hat super funktioniert. Letztendlich natürlich rein auf Aktienbasis und fing so langsam an mit ETFs auch. Und durch eine Kooperation, ich versuche das Ganze so eng wie möglich zu raffen, kam es dann zu einer Zusammenarbeit mit Karl-Matteo Schmidt, Cotter Consors Capital, Bankgesellschaft Berlin etc. Dadurch entstand irgendwann auch mal über Umwege dann die Quirinbank. Bin ich zur Quirinbank gegangen, habe da das Geschäft mit aufgebaut, war da nochmal 5 Jahre und bin dann letztendlich von der Stadtsparkasse Düsseldorf abgeworben worden, weil die auch eine Honorarberatung aufbauen wollten und es ehrlich gesagt nicht geschafft haben. Nach anderthalb Jahren haben sie sich an mich gewandt und dann bin ich mit, ehrlich gesagt, großen Vorbehalten zuerst zur Stadtsparkasse gegangen, weil ich zuerst dachte, boah, öffentlich-rechtlich, man hatte ja so gewisse Bedenken, wenn man so aus der Privatwirtschaft kommt.
Aber ich glaube, die großen Sparkassen, also wenn ich München, Hamburg, Köln, Düsseldorf natürlich sowieso, muss ich ja hier jetzt sagen. Nein, aber ich glaube, die großen Sparkassen haben schon eine große Leistungsfähigkeit, die oft auch teilweise unterschätzt wird.
Definitiv. Und ich bin da auch mit einer gewissen, sicherlich auch Hochnäsigkeit oder Arroganz daran gegangen, weil ich mich mit dem Geschäftsfeld gar nicht so beschäftigt habe. Das war für mich da. Aber es war ein Mitbewerber, mehr aber auch nicht. Und ich hatte, wie gesagt, ehrlicherweise große Vorbehalte. Es war aber ein extrem günstiges Umfeld für die Etablierung einer solchen Dienstleistung, weil ich auch dahin gekommen bin und gesagt habe, ich mache das nur unter der Bedingung, dass ich auch das gesamte Geschäftsmodell wirklich von der Pike auf selber entscheide und auch mir da keiner reinreden kann. Und das haben die gemacht. Und der große Vorteil ist natürlich in so einer Organisation wie der Sparkasse, der mir auf der einen Seite zwar zum Teil widerspricht, also meinem eigenen Naturell, da ich immer eigentlich im Grunde genommen instinktiv alles hinterfrage. Da war es aber gerade bei der Implementierung einer solchen neuen Dienstleistung natürlich super hilfreich, dass man sagt, man ordnet einfach an, wie es gemacht wird und es wird dann einfach gemacht. Und dadurch ging das Ganze eigentlich recht schnell. Also ich war 2011, kam ich dann zur Stadtsparkasse Düsseldorf im Juli und wir hatten ziemlich schnell schon die ersten Testkunden und 2012 letztendlich sind wir live gegangen mit der Honorarberatung, die wirklich, das kann ich schnell erklären, weil es so simpel ist, wie es halt eben auch gedacht war. Es gibt zwei Kostenmodelle, eins unter einer Million, eins über einer Million, 1,2 darunter, 1,0 darüber. Und alles andere ist da drin. Du hast keine Kündigungsfristen, alle Trades sind frei. Das war's. Du zahlst keine Agios und sämtliche Kickbacks, die normalerweise die Bank erhält, erhält der Kunde oder wird halt eben gar nicht berechnet. Der Kunde handelt eben zu netto Konditionen. Und das war's. Und ich glaube, das macht auch das Erfolgsmodell oder das macht den Erfolg dieses Modells auch aus. Da es halt eben so transparent ist und dieses, ich sag's mal gern, so dieses Quid pro Quo, es müssen beide Seiten was davon haben. Na, das muss aus Kundenseite wie aus Bankenseite, aus Bankensicht irgendwie, muss es ein faires Modell sein. Und das funktioniert gut. Wir haben aktuell, habe ich mit 7 Mitarbeitern, ich habe dieses Jahr nochmal 9 eingestellt. Ich werde dieses Jahr nochmal 9 einstellen, weil wir wirklich wachsen. Was natürlich schön ist, aber ich bin gerade vor so einem Luxusproblem, dass ich keine Leute finde oder dass es schwer wird mittlerweile.
Das kannst du ja jetzt hier, wenn Leute das hören, gerne an Jan Müller Schlösser rantreten.
Gerne.
Cooles Arbeitsumfeld in Düsseldorf, Innenstadt, tolle Lage.
Super.
Und es gibt, glaube ich, Currywurst mit Gold, vergoldete Currywurst auch. Ne?
Fast immer.
Fast immer. Jetzt machst du sogar schon Werbung für unsere Gäste.
Ja, aber nur zum Volumen noch, damit man es so ein bisschen einordnen kann. Ich habe wir haben aktuell im Team verwalten wir mit rund 540, 550 Kunden Volumen von mittlerweile fast 600 Millionen Euro. Was also auch für so eine
Durchschnitt knapp über eine Million dann.
Genau, was also auch selbst für so eine G10-Sparkasse wie die unsere doch ein erhebliches Volumen ist.
Ich bin überrascht, dass es Kunden in der Sparkasse gibt, wobei man das Thema Sparkasse ja dann auch häufig mit dem Thema kostenfreie Beratung, da Verdienst über Provision, dass das so gut funktioniert. Sind die Leute denn wirklich bereit, ein Honorar zu zahlen oder ist das die größte Hürde, um die Kunden zu gewinnen?
Nein. Nein, dass es ein Problem ist und die Kunden, die wir gewonnen haben bis dato, da waren die Kosten eigentlich nie ein Thema. Zumal ich ja auch, ich habe es ja eben genannt, sie sind letztendlich ja so transparent auch, also in der Gestaltung, aber auch in der Höhe, dass ich sagen muss, es gibt ja viele Robo-Advisor, die deutlich teurer sind.
Ja.
Und
ich glaube, was Kunden schätzen, ist halt diese Transparenz. Du hast 1%, fertig ist die Maus, also aus die Maus.
Genau.
Du hast keine Sachen, es ist ganz klar, was dich kosten wird. Du hast keine Sachen, die du kontrollieren musst, um die du dich kümmern musst. Und ich glaube, das ist, also ich glaube, viele Leute sehen sich ja auch nach Einfachheit. Also wenn man Telefontarife, Gastarif, was weiß ich, Energie. Man hat ja 1000 Sachen, um die man sich kümmern muss. Und ich glaube, wenn man sagt einfach, da habe ich einen Haken dran, da weiß ich, was es kostet, ist gut.
Ja, zumal halt eben auch die Produktauswahl bei uns ja auch dementsprechend transparent und offen ist. Ne?
Ja.
Also um der Frage gleich mal vorwegzugreifen, ob wir viele Deka-Produkte bei uns haben. Wir haben exakt, glaube ich, aktuell ein Deka-Produkt bei uns auf der Empfehlungsliste. Und das ist ein, darf man das sagen? Ein MDAX-ETF, weil halt eben ein sehr guter und auch ein sehr günstiger ist.
Ja. Punkt. Ist ja keine Anlageempfehlung, von daher kannst du das ruhig sagen.
Also deswegen.
Ja. Und sonst seid ihr komplett frei unterwegs und vielleicht können wir auch gerade jetzt schon, du hast ETF angesprochen, das Thema aktiv-passiv. Wie sieht die Quote zwischen aktiv-passiv aus?
Wir haben bei uns natürlich eine erhöhte Anzahl an ETFs, weil es natürlich bei uns auch schlichtweg so ist, dass wir diese Kostenthematik natürlich auch spielen können. Und ich immer schon der Ansicht war, ich meine, die Quirinbank, das ist ja eigentlich auch so ein Teil meiner DNA, die ich ja da auch damals weitergegeben habe, die Effizienzen und Ineffizienzen der Märkte eben auch zu spielen. Also ich habe die Erfahrung selber machen können, ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber ich sag's mal so und ich erkläre es auch meistens Kunden so, effiziente Märkte haben den Vorteil, dass man die gut passiv abbilden kann. Also ich kenne nur wenige aktive DAX-Fonds, die über einen sehr langen Zeitraum nach Kosten den Index outperformt haben. Das ist einfacher.
Ich glaube, ich kenne gar keinen. Ja,
ich habe es deswegen bewusst vorsichtig formuliert. Es ist was anderes, aber wenn du zum Beispiel in irgendwelche Hongkong-Aktien reingehen willst oder in irgendwelche bestimmte Segmente, Branchen, Märkte, wo du einfach Spezialwissen brauchst, ne, dann wird das Ganze ungleich komplexer und dann ergibt aus meiner Sicht natürlich aktives Management auch echt Sinn. Dann birgt das auch einen echten Mehrwert.
Also ich glaube, je kleiner, wenn ich das vereinfachen würde, würde ich sagen, je kleiner, desto mehr macht aktiv Sinn, weil du, wenn einfach kein Analyst drauf ist, du Ineffizienzen entdecken kannst.
Genau.
Da macht das für mich Sinn. Und bei Anleihen zum Beispiel auch, weil wenn ich den Markt sehe, dass einfach große Kreditoren die größten Positionen in den Indizes sind, macht das für mich auch keinen Sinn, wenn ich Risiko streuen möchte, sondern da vielleicht auch aktiv zu gehen. Aber zu der Frage, wie hoch ist so die Gewichtung aktiv versus passiv? Und was mich noch interessieren würde, gibt es dann verschiedene Modelle? Also gibt es irgendwie so nach dem Motto konservativ, balanced, offensiv, dass ich verschiedene Quoten habe? Oder wo liegen eure Aktienanleihenquoten so aktuell?
Das ist das alte Lied, was man natürlich bei so einer proaktiven Depotberatung immer wieder hat. Die Frage nach, wie sieht die Performance aus und wie ist das Depot aufgebaut?
Ja.
Das ist bei uns nur schwer möglich, das zu beantworten, weil ich kann mich auf der einen Seite natürlich total schön rechnen und spannend und auf der anderen Seite auch natürlich total schlecht, weil es eben keine Vermögensverwaltung ist, sondern der Kunde hat letztendlich auch die letzte Meile. Das heißt, wenn du einer bist, der sehr offensiv unterwegs ist.
Achso, der Kunde wählt selber die Produkte aus.
Genau, der Kunde wählt natürlich, also wir beraten aktiv,
ja.
Aber der Kunde sagt, hat letztendlich die letzte Meile und sagt, okay, mache ich oder finde ich zwar spannend, mache ich aber nicht oder ich überlege es mir noch.
Das heißt, ihr setzt euch mit jedem Kunden hin und der entscheidet selber. Also ihr gebt dann irgendwo, habt wie so eine Liste und sagen, das ist meine Defensiv-Offensiv-Mittelfeldspieler und der pickt dann daraus und stellt sich ein eigenes Dreamteam zusammen quasi, oder?
Genau, okay. So sieht's aus. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass bei uns natürlich im Depotmandat der passive Anteil tendenziell höher ist als im gesamten Rest der Bank. Weil natürlich auch bei uns diese Provisionsthematik eben keine Rolle spielt und wir diese ganze Strategie eben natürlich auch ganz anders aufbauen können.
Der Herr Uli sprach vorhin, dass man sich um so viele Dinge kümmern muss, dass man vielleicht bei der Geldanlage einfach klare Linien haben will. Wieso würden Kunden, die mit solchen Assets im Prinzip ankommen, nicht in eine Vermögensverwaltung gehen, sondern was ist dein Gefühl, warum die immer noch das Thema Beratung wollen und sich so aktiv um ihre eigenen Investments kümmern möchten?
Es ist und bleibt People's Business. Also aus dem Thema könnte man, glaube ich, jetzt nochmal einen ganz anderen Podcast machen. Ich war ja letztlich auch nochmal auf einer Konferenz, wo es auch viel um KI ging und so weiter. Es ist und bleibt People's Business. Und es gibt viele Leute immer noch, die sehr nach einer intensiven und direkten, kompetenten Wertpapierberatung darben und bedürfen und da auch viel Spaß dran haben. Und wir haben natürlich auch den großen Vorteil, muss man sagen, dass wir das überhaupt noch anbieten können. Weil bei den anderen, das wisst ihr auch, die anderen rudern ja eigentlich alle eher zurück. Also ich kenne auch viele Sparkassen und Banken, bei denen es nur noch Vermögensverwaltung gibt. Oder wenn es so ähnliche Depotberatungsmodelle gibt wie bei uns, dann sind die entweder sehr eingeschränkt, zum Teil auch dahingehend, dass die keine Aktien mehr empfehlen. Wir haben auch Aktienempfehlungen und zwar nicht zu knapp.
Also Einzeltitel auch. Also die kann ich auch noch damit. Auch.
Genau. Wir arbeiten mit Einzeltiteln, aktiven Produkten, passiven Produkten. Und das ist im Grunde genommen, wie ich ja eingangs sagte, so ein bisschen alte Welt.
Mhm.
Und das ist aber sehr selten geworden
in
der heutigen Zeit, weil die meisten natürlich nicht mehr bereit sind, auch aufgrund der gestiegenen regulatorischen Anforderungen, dieses Risiko überhaupt noch einzugehen. Mhm. Oder denen das nicht mehr wert ist.
Seht ihr denn eine Gefahr durch die neue Welt? Durch das Thema Neo-Broker, Selbstentscheider, die über jegliche Plattform traden und vielleicht auch investieren?
Wahrscheinlich ein ganz anderes Spektrum. Vielleicht gibt es auch Kunden, die beides haben, die ihren Privataccount haben und da irgendwie günstig tackern und auf der anderen Seite das haben. Können wir vorstellen.
Mir fällt direkt einer ein, der beides macht, der auch Kunde ist bei so einem Robo-Advisor, der da auch Spaß dran hatte, aber gesagt hat, ich mache da ganz bewusst nur klein, ich spiele da ganz bewusst mit einem kleinen Investment, weil mir die Interaktion mit euch deutlich wichtiger ist.
Ich glaube, das ist auch ein großer Differenziator, dass man einfach, also ich bin auch froh, wenn ich irgendwo anrufe und irgendein Problem habe und da ein Mensch ist und nicht klicken Sie die 1, klicken Sie die 2, für Fragen klicken Sie die 3.
Kann ich dich abwimmeln.
So kann ich mich abwimmeln, ja.
Da kann ich eine schöne Anekdote zu erzählen. Ich hatte letztlich noch einen neuen Kunden, mit dem ich mich nach ein paar Wochen wieder getroffen hatte und fragte den, hören Sie mal, was ist denn jetzt so das Erste, was Ihnen so spontan einfällt? Was hat Ihnen so jetzt so gefallen an der Dienstleistung, dass jetzt geblieben sind und überhaupt, wie denken Sie darüber? Ne? Und ich malte mir schon die schönsten professionellen Sachen aus. Und das Erste, was der spontan sagte, war, Herr Müller-Schlösser, ganz ehrlich, dass ich sofort jemanden bei Ihnen erreiche. Und dann stutzte ich erst und sagte so, dachte dann selber auch drüber nach und dachte, stimmt, das ist bei uns wirklich so, weil wir haben keine Hotline. Und wenn der Berater, der für den Kunden zuständig ist, nicht da ist, ist eigentlich immer der Tischnachbar da, der den Kunden in der Regel eigentlich auch kennt. Das heißt, bei uns ist immer ein Mensch da, der den Hörer abnimmt. Und das ist in der heutigen Zeit ja wirklich schon außergewöhnlich.
Sprechen wir aber da nicht über Generationen, die auch so aufgewachsen ist? Wie ist es denn, wenn wir in die Zukunft blicken, mit vielen der jungen Investoren, die gerade aus der Uni kamen oder vielleicht so den ersten richtigen Job mit richtigem Gehalt bekommen, die finden doch häufig den Weg dann doch zu den Online-Plattformen. Und zweitens, man hat ja auch historisch heraus viele der älteren und mittleren Generationen, die mit ihrem Sparkassenkonto angefangen haben. Und wenn ich so in meine Generation und jünger sehe, das waren so die ersten, die angefangen haben, in was weiß ich, DKB oder sowas, dann DKB-Konto aufzumachen, um ihr Geld irgendwie kostenlos an allen möglichen Geldautomaten abzuholen. Seht ihr nicht die Gefahr, diese jüngeren Generationen zu verlieren?
Also die Sparkassenorganisation macht ja grundsätzlich schon extrem viel, was auch so in Richtung KI geht, was wir haben ja dieses Money und auch viele andere Dinge, die junge Generation abgreifen. Aber ich glaube, das Thema beschäftigt alle Banken und ich bin der Meinung, dass wir immer noch in einer Situation sind, wo wir einen extremen Mangel an finanzieller Bildung haben. Und das ist aus meiner Sicht sogar in den letzten Jahren sogar noch schlimmer geworden. Weil auf der einen Seite haben wir gehen ja auch in Schulen auch manchmal auch rein, um dein Kind, wie man so schön sagt, abzuholen und denen mal so ein bisschen zu zeigen, was es überhaupt alles gibt. Also wir haben auf der einen Seite eine nicht vorhandene finanzielle Bildung und auf der anderen Seite haben wir aber auch dieses Phänomen dieser Finfluencer auf YouTube, ja. Instagram oder sonstiges, ne, die einem extrem viel versprechen, wo auch, das wisst ihr selber, auch häufig sehr viel heiße Luft drin ist. Ich glaube, es wäre wichtig, mal da so ein gesundes Mittelmaß zu finden. Und ich glaube, ich fände es wirklich toll, wenn junge Menschen dazu angeregt werden, jetzt auch durch diese neue Altersvorsorge, die jetzt ja auch wahrscheinlich hoffentlich kommen wird, früh da hingeführt werden, mal monatlich zum Beispiel zu sparen, wie das ist, so einen ETF-Sparplan zum Beispiel mal zu initiieren, dass man mal so ein Gefühl für den Kapitalmarkt bekommt. Aber ich glaube, wenn das dann irgendwann mal drüber hinausgeht und man einfach merkt, da gibt es dann vielleicht doch noch ein bisschen mehr und man verdient vielleicht auch mal das erste Geld und kann mehr als irgendwie 20 Euro oder 10 Euro im Monat für so einen Sparplan investieren, dass man dann doch vielleicht zumindest mal zu Beginn einen Menschen haben will, mit dem man sich unterhält.
Ich glaube, das ist ein ganz valider Punkt. Also ich kann mich damals erinnern, erste Klasse damals, Grundschule, da gab es damals direkt einen Gutschein, 5 Mark waren das für ein Sparbuch. Wenn du bei der Sparkasse örtlich ein Konto eröffnet hast, ein Sparbuch, die ersten 5 Mark gab es von der Bank. Gibt es das heute noch?
Oh, da fragst du mich zu viel, weiß
ich. Aber es gibt den Weltspartag.
Den gibt es, aber ich muss auch sagen, dass du sprichst mir da aus dem Herzen. Ich habe mal einen Post gemacht bei LinkedIn, auch da habe ich da Endsparbuch draufgeschrieben, weil das Sparbuch an sich, wenn ich mir die Zinsen angucke und die Zinsen dann, wenn ich die noch versteuert habe, es ist ja, also der Name Sparbuch ist für mich etwas, wo ich sage, der erhält ja die Kaufkraft nicht. Also ich glaube, wenn du das Thema finanzielle Bildung ansprichst, bin ich vollkommen bei dir. Die Leute wirklich, und da gibt es ja auch schöne Grafiken, wenn ich früh anfange, der Zinseszinseffekt, einfach das Compounding, wenn ich keine hohen Kosten habe, wirklich früh anzufangen. Und ich glaube, da macht das wirklich, wirklich Sinn, diese Bildung weiterzugeben und auch die Möglichkeit, dass Leute dort was zurücklegen, um möglichst früh anzufangen, um das eben wirklich einzufangen.
Absolut.
Gibt es denn das, also es gibt das Sparbuch noch, aber gibt es noch Kunden, die Sparbücher wollen? Oder sind es nur alte Produkte, die noch in dem Post liegen?
Also bei uns, also meine Kunden haben so gut wie keine Sparbücher mehr. Nein, kann ich jetzt nicht sagen.
Okay. Haben sich denn die Ansprüche von Kunden über all die Jahre, die du jetzt in Banken warst, bis heute geändert? Oder kommt's immer aufs Gleiche zurück, wie du sagst, die wollen eine Beziehung, die wollen eine Person und am Ende hat sich nur im Prinzip das Thema Inflation kam zurück, wir investieren heute anders, wir investieren in andere Titel, aber die Ansprüche sind dieselben?
Wenn man ehrlich ist, ja. Also ich glaube, die Ansprüche haben sich dahingehend nicht wirklich geändert. Es ist, da komme ich auch wieder auf den Anfang zurück, es ist gerade so in unserem Bereich, also Private Banking, Wealth Management, das ist und bleibt People's Business. Weil wenn man ehrlich ist, also die Produkte, ich habe aus meiner Sicht, oder man spricht ja heutzutage nicht mehr von Produkt, man spricht ja von Lösung. Das ist natürlich auch in der Branche letztendlich auch untereinander irgendwie auch austauschbar. Also wenn es darauf ankommen würde, dass man nur das beste Produkt hat, ich glaube, dann hätten wir nur noch eine Bank. Ja. Es ist und bleibt ab einem gewissen Kundenanspruch einfach wichtig, glaube ich, mit wem sich der Kunde auch unterhält und wie die Vertrauensbasis auch ist.
Ich glaube, es ist, hat auch ein Element, das ist im Family Office auch so gewesen. Es ist das, die eine Sache ist ja das Anlegen per se. Aber das andere ist ja auch ein bisschen die Psychologie. Also gerade in schweren Marktphasen, wie wir sie vielleicht in Corona hatten, wie wir sie 22 mit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs, mit dem Energiepreisschock hatten, wie wir es jetzt auch vielleicht in den letzten Tagen hatten mit dem Thema Straße von Hormuz, Ölpreis wieder hoch. Ich glaube, es ist, also der Erfolg beim Investieren, würde ich sagen, ist einerseits natürlich die Auswahl der Lösungen und was man, wann man, zu welchem Preis man einstellt, aber genauso, und das würde ich nicht unterschätzen, ist es die Psychologie. Also wenn ich, wenn ich selber vielleicht unsicher bin und auf der anderen Seite ist jemand, der sagt, jetzt verkaufen Sie nicht alles, sondern reduzieren Sie vielleicht ein bisschen, oder gerade wenn es fällt, wenn Sie im Supermarkt sind und der Preis, der Preis wird als Sonderangebot tituliert 30% günstiger, da kaufen Sie doch, wieso wollen Sie jetzt verkaufen? Also ich glaube, Kunden auch vor Fehlern zu schützen oder die zu beraten, gerade in schwierigen Phasen. Ich glaube, das kann am Ende, wenn man dann zurückblickt, langfristig einen absoluten Unterschied machen.
Absolut. Das ist auch aus meiner Sicht der größte Benefit von so einer Dienstleistung. Also ähnlich wie du damals auch bei dem Family Office, so halt eben auch bei mir, bei unseren Kunden.
Ja, deshalb denke ich, das ist, und da ist dieser persönliche Kontakt, glaube ich, der Riesenmehrwert gegenüber, wenn ich selber einfach im Neobroker handle.
Wie ist denn die Reaktion der Kunden für die aktuelle Situation, die aktuelle Krise? Bleiben die Kunden noch relativ ruhig? Suchen die nach Opportunitäten?
Es ist gemischt. Aus meiner Sicht aber Gott sei Dank größtenteils, also ich würde mal, wenn man das prozentual abdecken müsste, würde ich sagen, 80-90% unserer Kunden sind auffallend ruhig. Weil Schön. Wir sie natürlich auch sehr eng begleiten. Also es ist bei uns ja auch so, jeder meiner Berater, Beraterinnen hat letztendlich im Durchschnitt 80 Kunden. Das ist nicht viel. Das ist wirklich nicht viel. Das kann man wirklich gut handeln, selbst auch bei so einer sehr anspruchsvollen Marktphase.
Ja. Seid ihr sehr aktiv oder proaktiv auch bei den Themen jetzt zum Beispiel, mir fällt ein, am Jahresanfang habe ich es hier auch in der Folge gesagt, das kann man gut nachvollziehen, Energietitel einfach als Hedge in einem Portfolio, die haben jetzt natürlich voll funktioniert. Geht ihr auch so in Produkte, sag ich mal, dass ihr die in der Portfolio-Konstruktion irgendwelche Besonderheiten macht, dass du eine sagst, ich habe passive Produkte, die effiziente Märkte anbieten, aber dass ihr auch irgendwas dazu packt, mir fällt jetzt so ein Stichwort ein, Sündenfonds. Also das ist ein kleiner Insider.
Schön.
Nein, aber habt ihr irgendwelche Produkte, die vielleicht auch besonders sind oder die ihr in die Portfolios gerne oder beraten nehmt, die abseits sind vom Mainstream, die irgendeinen Mehrwert bieten, ob es in der Diversifikation ist oder in der Performance? Also habt ihr da bestimmte Besonderheiten und kannst du ein Beispiel nennen oder?
Ich weiß nicht, inwieweit man jetzt hier in so einem Podcast von, aber es ist ja keine Anlageempfehlung.
Nein, wir reden hier nur über Dinge.
Genau, wir reden hier über Dinge, genau.
Über Lösungen.
Lösungen, genau, exakt. Es ist bei uns zum Beispiel seit langem schon, ich will nicht sagen, es gehört zum guten Ton, aber dass wir das ganze Thema KI und Big Data abgreifen und dann mit verständlicherweise auch recht erfolgreich sind. Seit letztem Jahr haben wir auch, zu Beginn des letzten Jahres haben wir auch ziemlich früh schon dieses Thema der Nordic High Yields auch mal mitgenommen, weil wir einfach im Anleihenbereich keine wirklich adäquaten Lösungen gefunden haben. Ich gebe dir mal so ein schönes Beispiel. Auf mich kommen natürlich viele Anbieter auch zu. Ne? Ja. Da ich auch im Grunde genommen nicht nur die Wertpapierbrille fürs Depotmandat, sondern auch fürs gesamte Private Banking habe, da verwalten wir insgesamt mittlerweile auch so um die 5 Milliarden. Das macht es natürlich für KVG interessant oder für die ganzen anderen Anbieter mal auf einen zuzugehen. Und da gibt es dann so Themen wie zum Beispiel Wandelanleihen, wo ich dann immer wieder sage, ja, das ist ein
interessant, aber schwierig.
Es ist ein intellektuell interessantes Thema und jeder hat sofort was im Kopf und jeder glaubt das auch sofort zu durchdringen. Aber es ist letztendlich, wir reden ja hier unter Profis, es ist letztendlich ein doch viel komplexeres Produkt, als man sich das eigentlich vorstellen mag oder als man das im ersten Moment denkt. Und wenn ich dieses Produkt dann nehme und das dann auch noch den Kunden erklären muss und dann wiederum eine Performance da drauf habe, die, ich will nicht sagen vernachlässigbar ist, aber im Grunde genommen zu einem anderen Thema, was leichter zu erklären ist und dann aber mehr Performance bietet mit der geringeren Vola, dann bin ich opportunistisch unterwegs. Und glaub, dann fallen Themen, also bestimmte Themen fallen dann einfach weg.
Ne? Das ist eben dieses Transportieren etwas. Ne? Also auch wenn du jetzt sagst, du hast Cat Bonds oder du hast Volatilitätsstrategien. Ich glaube einfach, wenn du es mit einem Endkunden, mit einem privaten Endkunden diskutieren musst, also wo wir uns wahrscheinlich einig sind, in der Portfolio-Konstruktion machen solche Dinge total Sinn, weil sie irgendwie die Vola runterbringen und Diversifizierung bringen. Aber am Ende des Tages kriegst du es transportiert. Und wie viel Zeit brauchst du und gibt es da irgendwelche Risiken? sehe ich so wie du. Also ich glaube, und dann ist es für eine kleine Beimischung, wenn man sagt, ich mache x Prozent, weil die Größe, die man bräuchte, um diese Effekte zu haben, die will man eh nicht machen in einem Privatkundendepot. Nein. Und dann kann man es auch direkt lassen, weil wenn es 1% ist und es hat eh keinen Impact, dann lasse ich es doch lieber.
Es gibt einfach einen riesen Unterschied zwischen Depot A und Depot B.
Ja.
Und das verstehen seltsamerweise viele nicht. Also auch ein schönes Beispiel dazu, ich hasse FX. Ich finde, das ist so ein ätzendes Thema. Und ich kenne halt aber auch kein Produkt, was im privaten Bereich auch nur ansatzweise mal wirklich über lange Zeit mal Performance gebracht hat. Und ich verstehe völlig, dass das Thema natürlich im Depot A extrem sinnvoll ist und dass man es braucht. Aber das ist was ich im privaten Bereich niemals haben will. Ja. Und mir fällt noch ein Produkt ein oder eine Branche, die wir auch noch mit reingenommen haben, oder ein ungewöhnliches Produkt. Einfach nur, um
was zu ihr mit aufgenommen habt?
Was wir mit aufgenommen haben, auch schon mittlerweile seit weit über einem Jahr, nämlich einen reinen KI-Fonds, der letztendlich nur dafür da ist, die immanente Vola im Portfolio auszugleichen und nicht mehr eigentlich macht. Also es ist kein wirklicher Performance-Bringer, auch wenn das Produkt selber ein gewisses Ziel von Performance hat. Aber es korreliert im Grunde genommen mit keinem anderen Markt und sorgt halt eben dafür, dass die Portfolios so ein bisschen beruhigt. Ist gerade in so einer Marktlage natürlich auch ganz spannend. Und das sind Strategien, die natürlich auch bei unseren Kunden spannend sind.
Was ist denn das Hauptaugenmerk der Kunden, wenn die auf ihre Portfolios blicken? Ist es die Rendite oder wirklich die Stabilität? Also wollen die eigentlich Ruhe haben mit ein bisschen Performance?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Mhm. Wir haben, und das macht natürlich auch das Mandat so interessant, wir haben Kunden, die sagen ganz bewusst, Herr Müller-Schlösser, Sie müssen sich jetzt nicht jede Woche oder alle 2 Wochen bei mir melden. Mir reicht's, dass wir uns irgendwie einmal im Quartal oder so, wenn irgendwas ist, rufen Sie an. Ansonsten bin ich da völlig mit zufrieden. Und auf der anderen Seite gibt's natürlich auch Kunden, die jede Woche bei uns anrufen. Ja, das ist einfach sehr, sehr gemischt. Das bringt natürlich aber auch diese Dienstleistung mit sich.
Jetzt kommen wir wieder zu der jüngeren Generation. Die wollen ihre YouTube-Videos mit den besten Aktientipps für jede Woche.
Ja. Aber
ganz andere Welt.
Ihr kennt ja auch wahrscheinlich den schönen Spruch, Time in the market beats timing the market.
Ja.
Das ist auch ein Gesetz, was sich aus meiner Sicht niemals ändern wird.
Wenn die Kunden zu euch kommen, ist es häufig, dass sie schon mit Portfolios kommen, die ihr anpasst, umstrukturiert, optimiert?
Ja.
Oder sind es meistens Kunden, die ohne jegliche Vorkenntnis und ohne Portfolios generell kommen?
Also letzteres wäre ein Traum.
Ja.
Das passiert selten. Also dass Kunden einfach nur mit einem großen Amount an Liquidität kommen.
Geldkoffer. Gerade Firma verkauft, schön Greenfield, das ist das Schönste.
Gibt's auch, aber es passiert natürlich selten. Eigentlich der Normalfall ist, dass Kunden mit einem bestehenden Portfolio kommen und wir das nochmal umorganisieren, umstrukturieren und nochmal neu auf die Beine stellen.
Kannst du ein bisschen plaudern und eine Geschichte erzählen, die dich vielleicht am meisten geschockt hat da?
Das ist auch was sich letztendlich durch meine gesamte Karriere zieht. Wir hatten damals bei der, kann ich auch noch wirklich zurückgreifen, wirklich noch bis zur Quirinbank, hatte ich mal für neue Kunden mal einen Depotcheck, das nannte sich so, eingeführt, wo wir einfach jedes einzelne Produkt quasi auseinandergenommen haben und dem Kunden dazu ein bisschen was geschrieben haben. Heutzutage ist das regulatorisch extrem schwierig. Mhm. Aber ich habe vor, das sowas nochmal aufzubauen, weil das wirklich so ein Augenöffner ist. Und irgendwann mal, auch so eine ganz amüsante Anekdote wahrscheinlich, habe ich gesagt, gerade bei den ganzen Zertifikaten, ich würde mich jetzt mal als Profi bezeichnen, ich habe teilweise bei der zweiten, dritten Zeile nicht mehr verstanden, was die von mir wollen. Wie das Produkt funktioniert. Ich habe es wirklich nicht kapiert.
Aber das ist auch wirklich so. Ich hatte mal bei so einem Roundtable, da hatte jemand eine Anleihe damals von der HSBC mit. Das war aus den 80ern. Die Anleihebedingungen waren auf einem Blatt. Da standen irgendwie 9 oder 10 Punkte. Schuldner zahlt dann und dann den Coupon. Und das war eine Seite. Heute würde so eine Vertragsbedingung auf Englisch sein. Also es war noch Trinkhaus Burkhardt damals natürlich. Heute wäre so ein Vertrag wahrscheinlich Vertragswert 220 Seiten und auf Seite 173 steht, aber wenn der Mond in dem Sternbild steht und gleichzeitig der Ölpreis bei über 70 ist, zahlen wir nicht zurück, so ungefähr.
Exakt.
Also es ist ja heute total veranwaltet, sag ich mal, also dass du einfach auch die Komplexität in der Rechtsprechung, da denke ich auch so, diese ganze Regulatorik, es wird immer mehr, man sollte es vereinfachen, Klarheit haben.
Keep it smart and simple, ne? Das alte KISS-Prinzip.
Ja.
Aber ich bin damals wirklich so weit gegangen, weil mir das so gegen den Strich ging und ich auch ehrlich gesagt keine Lust hatte, so viel Zeit dazu investieren. Sobald ich auf solche Produkte gestoßen bin, wo ich nach der zweiten, dritten Zeile nicht mehr wusste, was die von mir wollten, bin ich wirklich zu den Kunden hingegangen und habe gesagt, okay, wir machen das jetzt so. Wenn Sie mir das Produkt erklären können,
dann können Sie es behalten.
Dann können Sie es behalten, genau. Und ansonsten würde ich sagen, verkaufen wir es.
Also hattest du doch viel Greenfield, Playingfield.
Ja, dahingehend ja.
Alles raus.
Genau, dahingehend ja. Ja, das war halt so die Zeit. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals galt ja wirklich die Statistik, dass wir in Deutschland mehr Zertifikate haben als der Rest der Welt.
Hm. Ja, ist ja auch so. Ich meine, das sind natürlich Sachen, die Fees sind beim Pricing schon drin. Das heißt, der Kunde hat es vielleicht nicht gemerkt. Also es ist natürlich zwar bis 2007, 2008, dann kam ja irgendwann die Finanzkrise und auch diese Thematik, muss ich nicht auch ein Emittentenrating mit reinpacken? Also es war, die Sachen waren natürlich auch falsch gepreist, beziehungsweise konnte man Sachen verstecken und ich weiß auch nicht, aber das ist genau die fehlende Finanzbildung, die du am Anfang ansprachst. Warum nicht einfach eine Aktie, nicht eine Aktie als Spekulation begreifen, sondern als eine Beteiligung an einem Unternehmen? Warum kaufe ich nicht eine Aktie von einem Unternehmen, das ich kenne, wo ich die Produkte nutze? Und ich kann immer nur das Beispiel anführen, ich war auf der Hauptversammlung einer großen Firma in Omaha und war da in einem Steakhouse und da bin da zufällig vorbeigefahren. Das ist das Steakhouse, wo ein berühmter Investor vermeintlich immer ist. Die Qualität war nicht so toll, muss ich sagen. Also geht besser woanders hin. Aber es war ganz lustig. Ich bin da vorbeigefahren, denke so, wenn ich jetzt hier bin, gehe ich da auch rein und kam mich dann, war die Dame am Empfang, haben Sie reserviert? Ich sag nein. Und dann saß so ein einzelner Herr am Tisch und der winkte mich heran und sagte, ich könnte mich da hinsetzen. Und dann sagte er, normal hätte ich auf zwei Blondinen gewartet, aber die sind nicht gekommen, dann kannst du hier auch sitzen.
Also du warst blond.
Ich war blond, aber halt nicht Blondine.
Adäquater Ersatz.
Und das war aber total nett. Das war ein ganz normaler Ingenieur, der war damals so Anfang 60, würde ich sagen. Und der hat aber auch in Europa gearbeitet. Also er kannte auch eine Henkel, eine Reckitt Bank, und alle auch europäische Unternehmen. Mhm. Und der hat eigentlich seit den 70er Jahren immer nur investiert. Er hat immer gesagt, das sind, er hat die genannt, Mouth and Skin Stocks, also alles, was mit Mund und Haut zu tun hat. Und der hat nur Konsumgüterwerte gekauft, also damals noch eine Colgate oder eine Palmolive, bevor die fusioniert haben und so weiter. Also alles Produkte, die verbraucht werden, Verbrauchsgüter. Mhm. Ja, der war, denke ich mal, mehrfacher Millionär, einfach nur mit dem Ansparen, natürlich auch eine gute Zeit dann erwischt. Aber am Ende des Tages, so komme ich drauf, long story short, die Einfachheit. Der hat einfach nur Produkte oder Aktien von Produkten gekauft, die er selber benutzt.
Aber auch da muss er natürlich immer mal verkaufen, ne?
Ich glaube, der konnte ganz gut von den Dividenden leben. Das ist ja auch was, wenn du dir diese Werte anschaust, dieses Dividendenwachstum über die Zeit. Ich glaube, wenn du da einmal eingestiegen bist und du hast ja immer wieder so Stories aus Amerika, irgendein Hausmeister, der da 8 Millionen vererbt oder so. Ich glaube einfach, wenn du lange dabei bleibst, und das ist auch meine Erfahrung, wenn du einen guten Wert hast und lange darauf sitzen bleibst und die Firma wächst und die Umsätze wachsen, Gewinne wachsen, dann hast du den Inflationseffekt noch. Also ich glaube, das kann schon das Ziel sein, auch irgendwann einfach von den Dividenden zu leben, wenn man früh genug anfängt.
Aber ist die Antwort auf die lange Frage und Ausführung nicht einfach, es geht immer noch um Produktverkauf?
Nein. Also aus meiner Sicht definitiv nicht.
Aber wieso werden diese Zertifikate dann so stark vertrieben und wieso wird nicht in die einfache Aktie investiert?
Ich glaube, es ist ja heute nicht mehr so, dass die Zertifikate so einen Stellenwert haben. Aber das meine ich, diese Finanzbildung, mehr hinzugehen, zu sagen, beteilige dich an Unternehmen, sei Aktionär, sei Mitbesitzer und halte durch. Und das ist auch das Time in the Market. Also kauf dir gute Beteiligungen in Form von Unternehmen. Es ist günstig, du kannst dich eben eine große Firma aufbauen, aber du kannst dich deine Risiken streuen. Du kannst auch zum Beispiel, das habe ich in der letzten Folge gesagt, als deutscher Investor ist es eigentlich Pflicht, Energiewerte im Portfolio zu haben, weil wir keine Energie haben in diesem Land.
Stimmt. Wir sind ja auch, du hattest Hormuz ja eben noch erwähnt oder Hormuz. Da sind wir ja gar nicht so abhängig davon, wie ja viele irgendwie meinen. Das meiste davon geht ja nach China.
Richtig.
Ja.
Ich meine, das ist ja jetzt auch eine, wir können vielleicht nochmal gerade über die Situation aktuell sprechen und vielleicht auch, was so deine Erfahrungen aus der Vergangenheit sind, wo es Situationen gab, an die du dich sehr stark erinnerst, wo du vielleicht anders agieren oder reagieren musstest, als es im täglichen Alltag ist. Aber wenn wir die Situation jetzt ansehen, verändert es euer Geschäft immer kurzfristig, dass ihr viel aktiver unterwegs sein müsst? Oder sind die Kunden auch hier immer sehr ruhig und wollen alle paar Monate nur was von euch hören? Und dann vielleicht ein Beispiel aus der Vergangenheit.
Also wenn es zu exogenen Schocks kommt, also du hast eben ja auch schon die Ukraine erwähnt oder Corona oder jetzt eben auch Angriff des Irans, klar reagieren wir da kurzfristig. Aber es gibt eben auch viele Kunden, die sagen, ich sitze das aus, weil die Vergangenheit hat ja eigentlich auch gezeigt, dass sich sowas auch lohnt. Oder ich habe noch so viel Pulver trocken, gerade für solche Momente und Gelegenheiten, dass ich dann einfach antizyklisch mit einsteige und quasi antizyklisch auch investiere. Und das finde ich auch völlig in Ordnung. Aber wir haben, glaube ich, und damit wird es dann wieder auch so ein bisschen global galaktisch, glaube ich, ein grundsätzliches Problem in Europa in den letzten Jahrzehnten sicherlich gehabt, dass wir uns über Gebühr schlechter verkauft haben und viel zu wenig für unsere Zukunft getan haben. Wir haben jetzt aus meiner Sicht die große Möglichkeit, und dieses Fenster schließt sich, denke ich, sehr, sehr bald, dass wir in dieser kippligen Phase sind, wo wir alle noch irgendwie so, dass die meisten zumindest das Gefühl haben, okay, jetzt müssen wir wirklich was tun und wir sind auch bereit, vielleicht auch über die Gebühr was zu tun, was wir normalerweise nie getan haben und uns dieses Momentum einholt. Ich würde mal tippen, das ist in einem halben bis dreiviertel Jahr, wo man sagt, dass dann schon eine gewisse Form von Aufschwung schon spürbar ist, dass man dieses Momentum, was wir jetzt haben, also die Zeit oder die Gelegenheit, einen wirklich großen Umbruch zu vollziehen, dass da keiner mehr für zu bereit ist.
Ich glaube, wir haben auch, es gibt ja dieses Wort im Englischen, German Angst. Mhm. Ja? Und ich glaube, auch hier zu sehen, ich habe mich das damals schon gefragt, warum man nicht mehr in Infrastruktur investiert, als die Zinsen bei Null waren. Da habe ich damals immer gesagt, ich würde einfach raushauen in Infrastrukturprogramme, weil irgendwann wird die Währung eh abwerten oder du wirst einen Schuldenschnitt haben, weil alle Schulden haben. Aber dann mach doch was Bestand hat. Also nimm doch dieses Funny Money, dieses Papiergeld und schaffe daraus, kreiere daraus etwas, einen Realwert, einen Sachwert. Neues Krankenhaus, neue Schulen, neue Straßen, die bleiben erhalten. Und ich verstehe auch nicht, wenn ich überlege, Deutschland, wir sind so ein reiches Land, wenn du dir guckst, es geht natürlich nicht allen gut, aber es sind so große Sparguthaben da, die einfach irgendwo versauern rumliegen. Warum gibt es nicht irgendeine Initiative, dass ich sage, ich habe irgendeinen steuerlichen Vorteil, dass ich irgendein Produkt habe, was vielleicht auch gelenkt ist, was dann eben in die örtliche Infrastruktur profitiert, dass ich einerseits eine Rendite habe, andererseits aber auch eine Realrendite in Form von einer besseren Infrastruktur. Das sind so Sachen, ich bin da vielleicht zu naiv, aber das wären so Sachen, die würde ich angehen, ein bisschen mehr denken wie Singapur. Was brauchen wir? Also da bräuchte man natürlich erstmal einen Plan, was brauchen wir eigentlich und wie kommen wir da hin? Aber ist Substanz da und die müsste, glaube ich, besser genutzt werden.
Absolut. Aber ich glaube, wir haben auch gerade aus deutscher oder auch aus europäischer Sicht, denken wir viel zu negativ in vielen Punkten. Und das ist, glaube ich, eines der Hauptprobleme.
Mehr die Chance zu sehen.
Also ich bin letztlich noch über eine interessante Statistik gestoßen, wo es allein darum ging, ja, sicherlich Amerika ist gerade immer noch zielführend, was KI-Themen betrifft, keine Frage. Aber wenn wir uns auch das Thema der Robotik anschauen, ganz weit führend, also wenn man das auf 10.000 Einwohner bezieht, ist immer noch Korea, die sind weit weg von allem, das ist völlig verrückt. An zweiter Stelle kommt China und an dritter Stelle kommt
Deutschland, vor Japan wahrscheinlich.
Vor Japan. Und wir sind in vielen Punkten weiter, als man denkt. Und auch wenn man nochmal China sieht, wir haben momentan die Situation, dass wir mehr nach Großbritannien exportieren als nach China. Ne, also, und wir haben in der EU eine unfassbare Marktmacht, deren wir uns in vielen Punkten aus meiner Sicht viel zu wenig bewusst sind. Und ich glaube, da komme ich wieder zurück auf dieses Momentum. Dieses Momentum müssen wir jetzt nutzen. Definitiv. Das, was wir in den letzten Jahrzehnten verschlafen haben, muss definitiv jetzt genutzt werden. Und ich glaube, da kann man, ich will nicht von Dankbarkeit sprechen, von dem, was da gerade in Amerika passiert und was auch im Iran passiert. Aber wenn das nicht ein Weckruf ist, hierzulande enger zusammenzustehen, was ja in vielen Teilen schon passiert ist, dann wüsste ich nicht, was sonst noch passieren soll.
Wir hatten genug Weckrufe.
Ja.
Und jetzt ist es wirklich eine Opportunität.
Absolut.
Ja. Ich muss sagen, euren neuen Claim, Weltklasse um die Ecke, den muss ich hier platzieren, finde ich grandios. Einfach auch die Örtlichkeit oder die Nähe. Und ich glaube, das wird immer wichtiger. Man sieht eigentlich, wenn du mehr Krisen hast, dass man sich auf das zurückzieht, was man kennt. Und ich glaube, das ist ein Riesenmehrwert.
Es ist aber auch ein Riesenanspruch. Ne? Ich hatte ein bisschen Angst vor dem Claim, ehrlich gesagt. Ich finde den auch gut.
Ja.
Aber es ist natürlich auch, daran muss ich natürlich auch erstmal messen lassen. Ne? Also man ist dann natürlich auch schnell dabei zu sagen, ja, das war jetzt aber jetzt nicht gerade Weltklasse um die Ecke. Also Weltklasse ist schon ein hehrer Anspruch. Deswegen, da müssen wir uns natürlich auch dran messen lassen, keine Frage.
Gut, Leistung aus Leidenschaft war ja schon mal besetzt.
Das stimmt. Das stimmt.
Vielleicht das rote Band der Sympathie.
Ja. Ich kenne das auch noch aus Vereinsbankzeiten, haben wir so ein bisschen darüber gewitzelt. Da hieß es früher, wie hieß das nochmal? Jetzt fällt mir der Anfangsspruch nicht mehr ein. Irgendwas mit Vertrauen und so weiter.
Vertrauen
und,
ist der Anfang von allem?
Nee, ich weiß nicht mehr. Und danach war es nur noch, wir kümmern uns um die Details. Und wo ich dann auch dachte, so, das ist von groß auf klein.
Ja.
Das ist, es ist immer schwer mit so Claims, ne? Aber klar, es ist natürlich auch einer, der ein bisschen provoziert. Und wir haben natürlich also gerade aus dieser wirklichen inneren Stärke heraus von so einer Stadtsparkasse, wie gesagt, es ist eine G10-Sparkasse, eine der 10 größten in Deutschland. Wir haben allein in Düsseldorf haben wir, glaube ich, 330.000 Kunden aktuell. Also jeder zweite Düsseldorfer ist rein rechnerisch Kunde von uns.
Ist noch viel Potenzial.
Da ist noch ein bisschen Potenzial drin, keine Frage. Aber es ist schon, es ist schon klar, man agiert natürlich schon aus der Position der Stärke heraus. Ja. Aber es ist immer noch so, dass das Private Banking, weil dieser Claim gilt ja nur fürs Private Banking letztendlich. Okay. Wir hatten das Glück, uns ja quasi selber nochmal da so ein bisschen herausstellen zu dürfen. Es ist immer noch so, dass das Private Banking an der Sparkasse für viele einen anderen Stellenwert hat als bei den normalen etablierten Privatbanken. Und viele die Kompetenzvermutungen bei Sparkassen nicht haben. Mhm. Und ich glaube, das ist eine Hürde, die wir definitiv bei einigen Kunden noch nehmen müssen.
Wir haben, das ist eine schöne Ausführung, würde ich sagen. Wir haben bei The Message, wenn du an The Message denkst, woran denkst du?
Grandmaster Flash.
Das war auch genau der Punkt, weil wir genau die Zeit, so bin ich auch auf diesen Claim gekommen. Schön, ich wusste, dass du es sagen würdest, als alter Hip-Hopper. Wir haben am Ende einer jeden Message mit Gast auch immer die Opportunität, dass der Gast seine Message an unsere Zuschauer, Zuhörer geben kann. Was wäre deine Message an unsere Zuhörer?
Boah, das trifft mich völlig unvorbereitet.
Das zeigt mir, du hast noch nicht viele Folgen Message gehört.
Ja, ja, ja. Das stimmt. Das stimmt wirklich. Ich höre aber auch einigermaßen selten Podcasts. Oder nur ganz
ausgewählt.
Ganz wenige, wenn ich da mal Auto fahre. Ja, ich glaube, also dass dieses Thema der finanziellen Bildung, gerade was so die Jugend betrifft, weil wir haben natürlich bei uns, haben wir natürlich einen Altersdurchschnitt, der vergleichsweise hoch ist. Ja, das bringt auch so eine
Was ist das,
so
Mitte Sparkasse 50 oder wo muss ich da mitrechnen bei?
Genau, Mitte 50 bis 60. Dadurch, dass ich mittlerweile ja auch noch eine neue Funktion übernommen habe mit Generationenmanagement, wird das Ganze nochmal nach oben verschoben. Wenn mir eins wirklich wichtig ist, und ich habe ja auch zwei kleine Töchter, dann wäre es wirklich das Thema der finanziellen Bildung. Weil ich glaube, das tut uns unglaublich Not. Und dass man mit einer gewissen Form von gesunden Skepsis an das Thema rangeht, sich auch Hilfe holt und auch gerade was das Thema KI betrifft, gerade was das Thema Krypto betrifft, mit einer gewissen Form von Vorsicht daran geht und sich bewusst macht, dass alles natürlich auch mit einem gewissen Preis kommt und man nicht unbedingt den Gurus und Finfluencern und vermeintlichen Profis im Internet und in den sozialen Medien blind hinterher rennt, sondern sich wirklich dann auch mal Beratung sucht, wenn es um neben der Familie wahrscheinlich um eines der wichtigsten Güter geht, die es gibt, nämlich die eigenen Finanzen.
Finanzielle Freiheit.
Neben der Gesundheit natürlich, klar, Familie davon außen vor, ne, aber das ist für viele junge Menschen, wo es ja immer schwieriger wird, dann auch sich ein Vermögen aufzubauen mittlerweile, glaube ich, echt ein Thema. Und das wäre mir echt eine Herzensangelegenheit, definitiv.
Ich würde vielleicht zum Schluss auch noch deine übliche Frage klauen, wenn ich darf. Wir haben jetzt sehr viel über das Geschäft geredet. Kannst du uns noch sagen, wie du privat investierst?
Ultrakonservativ. Also wirklich ultrakonservativ. Das fragen mich natürlich auch einige
Pfandbriefe.
Kunden. Ja, nein. Ich habe seit Jahr und Tag halt.
Nur in Wandelanleihen.
Nein, genau. Ich habe seit Jahr und Tag mehrere ETF-Sparpläne, die ich mal aufstocke, mal ein bisschen zurücknehme oder auch, weil manche einfach gut gelaufen sind, auch einfach mal ein bisschen abbaue, um so eine gewisse Gleichheit zu halten. Aber sonst Direktinvestments gar nicht. Weil ich festgestellt habe, über die mittlerweile, kann ich ja wirklich sagen, Jahrzehnte, die ich in dem Job bin, ich propagiere halt schon eine gewisse Form von Objektivität und Neutralität. Und ich habe für mich festgestellt, dass es nicht funktioniert, zumindest nicht zur Gänze, wenn du selber investiert bist. Du hast einen Bias, wenn du in einen bestimmten Titel investiert bist. Und ich behaupte, da kann sich kein Mensch von frei machen. Und um diese Freiheit haben zu können, habe ich darauf verzichtet, vielleicht deutlich mehr Performance zu haben als manche andere. Aber natürlich privat vorzusorgen anhand dieses aus meiner Sicht immer noch sehr, sehr sinnvollen Sparplans. Aber mich eben aus diesen Einzelinvestments eben rauszuhalten, um mir diese objektive Freiheit zu bewahren. Und das war für mich rein privat, aber auch aus rein beruflicher Sicht immer sehr, sehr hilfreich. Ja, spannend. Das hat mir natürlich aber auch diese Eskapaden in das ganze Krypto-Thema natürlich auch so ein bisschen erspart. Da können wir auch gerne nochmal eine einzelne Folge über machen, wo ich mich auch mal wieder wundere, nur das mal so am Rande. Wir bewegen uns ja gerade in der Phase, die ja kryptofreundlicher eigentlich de facto nicht sein könnte. Aber wir einen Bitcoin haben, der sich mal eben innerhalb von einem halben, dreiviertel Jahr halbiert hat. Das sollte einfach auch vielen, glaube ich, auch nochmal zu denken geben, wenn ich das mal so auf den Weg geben kann. Auch wenn es natürlich jetzt viele Krypto-Jünger jetzt wahrscheinlich auf den Weg kommt, das ist jetzt gerade der richtige Weg, der Moment jetzt wieder einzusteigen und the sky is the limit. Wir sind bald wieder bei 500.000 oder bei 1 Million in Bitcoin.
Ich glaube, das ist ein Thema, was sehr binär ist.
Ja.
You love it or you hate it. Manga hat damals gesagt, es ist Red Poison. Andere Leute glauben, es ist die Freiheit. Ich glaube, das Voting steht da noch aus. Es ist spannend. Es muss jeder selber wissen, ob er da mitspielt oder nicht.
Ja, definitiv. Definitiv, aber es ist halt eben, es hat halt, ich weiß nicht, ob wir, wie lange wir noch darüber reden können, aber es hat natürlich auch nichts, also allein der Währungsbegriff ist aus meiner Sicht halt eben komplett falsch. Ne? Es hat halt nichts mit einer Währung zu tun. Es erfüllt keinen Währungszweck. Und ich habe ja noch mal ein bisschen Ökonomie studiert. Das passt halt in keiner Faser.
Am Ende des Tages geht es ja auch da wahrscheinlich einfach nur um Vertrauen. Vertraue ich in diese Kryptos, Kryptowährungen, wie auch immer man es nennen will, ja oder nein, und dann investiere ich oder nicht.
Für mich, ich finde es nur grundsätzlich bedenklich, ne? Also wenn man sich mal allein nur diese philosophische Idee dahinter überlegt, wenn man hingeht und sich vorstellt, ich investiere lieber in ein Konstrukt, was komplett digital geschaffen ist, als in eine Währung, die von dem Land geschaffen wurde, in dem ich lebe. Und dass ich ja letztendlich auch mitfinanziere und dem ich auch viel verdanke.
Es zeigt natürlich einfach, das ist für mich das Symptom oder die Signalwirkung, es zeigt mir eigentlich, und das ist dasselbe beim hohen Goldpreis, es ist ein Misstrauensvotum, würde ich sagen. Der Bitcoin ist ein Misstrauensvotum gegenüber von Papierwährungen.
Definitiv.
Klasse. Ich glaube, das können wir dann auch als Schlusswort nehmen. Ich sage vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.
Und bis zum nächsten Mal bei D-Message.
Der Investment Podcast.